Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft.
Ja, so schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf hier auf Radio Soul, unserer Welle. Soul steht ja für sozial, ökologisch, lokal, wertvoll, berichten, bilden, aber auch leben. Es geht heute um ein Gesundheitsthema und zwar in einer ganz großen Dimension, würde ich sagen. Wir schauen uns heute an den WHO-Pandemievertrag und dazu habe ich mir eingeladen, Frau Dr. Silvia Behrendt. Sie ist Verwaltungsjuristin, ehemalige WHO-Beraterin und auch Gründerin der GHR Agency. Da werden wir vielleicht am Schluss dann noch erfahren, was das ist. Liebe Silvia, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen wissen, was ist der WHO-Pandemievertrag und warum gibt es so viele Sorgenpunkte, die Menschen an den Tag bringen? Was ist da, was ist dahinter? Das werden wir heute von dir erfahren. Dankeschön.
Ja, danke, Gerhard, für die Einladung. Das ist ein super wichtiges Thema und auch ein sehr komplexes Thema. Wir werden genug Gesprächsstoff haben. Ja, das Wichtigste würde ich mal zusammenfassen. Dieser Pandemievertrag ist noch nicht wirklich beschlossen. Also der Text ist beschlossen, aber er geht noch nicht in Kraft und er ist nicht offen zur Ratifizierung. Von dem her gibt es ein vorläufiges Entwarnungsschild, aber alle Achtung, also die dramatischen Details, die stecken im Vertrag drinnen, liegen auch noch nicht alle am Tisch und haben für Österreich eine extreme Komplexität mit der EU.
Also, normalerweise sagt man immer, die guten Sachen sind immer einfach, also hier geht es um Komplexität. Ich befürchte sogar, wir müssen noch einen Schritt ausholen und über die Gesundheitsvorschriften sprechen, weil, also du hast schon gesagt, der WHO-Pandemievertrag von der Weltgesundheitsorganisation, der ist noch gar nicht unterschrieben, noch nicht final durch, aber eigentlich haben die Mitgliedstaaten schon zugestimmt, aber das ist noch, da ist noch so ein sagen wir mal ein paar Wochen oder so, Monate, die jetzt noch dazwischen sind. Und bei den Gesundheitsvorschriften, da würde ich dich auch bitten, dass du uns etwas erklärst noch darüber. Die gibt es schon länger und da wäre auch eine Frist und eine Idee dahinter, dass man diese Gesundheitsvorschriften auch hinterfragt und dass man hier vielleicht auch austritt aus diesen Gesundheitsvorschriften. Das hängt irgendwie zusammen. Kannst du uns da das erklären, diesen Zusammenhang, warum das wichtig ist?
Genau, die internationalen Gesundheitsvorschriften sind eigentlich mega bedeutend und mega wichtig. Die wurden von 196 Staaten angenommen und sind eigentlich auch ein völkerrechtlicher Vertrag. Und das ist die Problematik, die wurden vielfach verkannt. Und ich glaube, also ich nehme an, auch von Österreich, weil dieser Vertrag ging nie durchs Parlament, ist aber rechtlich bindend. Und die Klassifikation, also wenn man diesen Vertrag anschaut, wie er gemacht ist, ist ein hundertprozentiger multilateraler Staatsvertrag im Fachjargon und hat aber nie ein Parlament gesehen. Und was steht da jetzt drinnen? Also da steht drinnen das ist eigentlich das System einer Pandemie, dass nämlich Krankheitsausbrüche als globale Notstände gesehen wird. Ein öffentlicher Gesundheitsnotstand, das heißt, es ist dann die Terminologie im Deutschen ein bisschen anders gewählt, aber im Englischen heißt Public Health Emergency of International Concern und im Deutschen heißt gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. Und damit wurde die Epidemiologie eigentlich umerfunden. Also es wurde ein Krankheitsbild isoliert gesehen und dann als Notfall deklariert. Und da hat der Einzige, der Macht hat, ist der Generaldirektor Dr. Tedros derzeit. Also der jeweils amtierende Generaldirektor der WHO hat laut diesem Vertrag die Macht, das zu deklarieren. Und ab dem Zeitpunkt der Deklaration sind vereinfachte Verfahren im Arzneimittelrecht vorgesehen. Das heißt, die schnelle Ausrollung eines Impfstoffs. So, und jetzt kommt der Pandemievertrag. Im Rahmen des Covid-19-Ausbruchs, also SARS-CoV-2-Ausbruchs, kam es zu einer Politisierung, würde ich jetzt mal das so beschreiben. Wir brauchen ein rechtlich bindendes Instrument, das uns mehr Rechte eigentlich unterm Strich verleiht. Und es wurde dann ein bisschen geschummelt, weil ich Also es gab, glaube ich, mehrere Gründe, warum es nicht ganz korrekt war. Die einen wussten, dass die internationalen Gesundheitsvorschriften gibt und dass das ein internationaler Vertrag ist. Die anderen wussten es nicht. Man kann auch in die internationalen Gesundheitsvorschrift kein Wirtschaftssystem errichten. Das ist an sich ein abgeschlossener Vertrag, der jetzt nur erweitert wurde im Zuge der Verhandlungen. Und es wurden 2021 Verhandlungen gestartet. Und mit dem Ausgang, dass letztes Jahr, also dass parallel verhandelt wurde, es wurden Revisionen, also Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften eingeplant. Und zwar, es wurde geändert, dass es Pandemieprodukte geben soll, unter anderem. Und dann wurde das System in den Pandemievertrag, also in das Pandemieabkommen, in das neue, wurde eine richtige Infrastruktur aufgebaut. Aber das ist noch
Kannst
nicht
du?
rechtlich bindend.
Ich muss sagen, das war jetzt schon sehr viel Information, aber die Frage noch einmal, warum ist es wichtig, dass wir da wieder aussteigen? Und bis 19. Juli gibt es da die Möglichkeit, dass die Regierung einen Widerspruch sozusagen abgeben wird, könnte bei der WHO, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren
Genau,
oder doch?
die IGV sind ein völkerrechtlich sehr interessantes Konstrukt. Gibt es wirklich nur einmalig, wo ein Staat nicht den Vertrag annimmt. Also es wird ja überschrieben mit Richtlinien, ist aber eben, wie ich gerade erklärt habe, ein Vertrag. Und bis 19. Juli läuft die Frist für die Änderungen, die letztes Jahr auf der Weltgesundheitsversammlung, das war die 77., beschlossen wurden. Und diese Änderungen sind auch sehr problematisch und insgesamt halte ich die internationalen Gesundheitsvorschriften mit dem System eines öffentlichen Gesundheitsnotstandes und mit der Tatsache, dass Epidemiologie eigentlich neu erfunden wurde auf ein Krisenmechanismus, uminterpretiert wurde, für falsch. Die Herangehensweise entspricht auch nicht einer medizinischen Herangehensweise, sondern wurde übernommen von den fokussierten Ansätzen, also militärischen Biogefahrenabwehransätzen. Und das spiegelt sich wieder in dem, was wir erfahren haben. Und das muss ich eben die Problematik jetzt ganz konkret, was Sie gefragt haben, ist, dass Österreich das eben vermutlich falsch klassifiziert hat. Jedenfalls hat es noch nie ein Parlament gesehen. Und man müsste ganz dringend aussteigen und oder zumindest nicht die Änderungen annehmen, weil es gibt zum Beispiel darin eine Erweiterung der öffentlichen Gesundheitskompetenzen. Also es greift sehr tiefgehend in die öffentliche Gesundheit ein, zum Beispiel Miss- und Desinformation zu verfolgen als staatliche Kompetenz. Und das ist sehr problematisch.
Und habe ich es richtig verstanden? Also bereits mit den Gesundheitsvorschriften ist es so, dass die WHO bestimmen kann, ob eine Pandemie ausgerufen wird oder nicht und ob dann Maßnahmen durchgesetzt werden. Aber der nächste Schritt jetzt, dieser Pandemievertrag, dieses WHO-Abkommen zur Pandemieprävention, das was jetzt als eigentliche Thema unserer heutigen Sendung ist, das ist noch ein Regelwerk sozusagen, das noch zusätzlich wirtschaftliche Mechanismen regelt, dass wenn in einem Pandemiefall sozusagen die Maschinerie, Produktionsmaschinerie anläuft, wer was produzieren muss. Und eigentlich ist es ja im Prinzip etwas Positives, wo man sagt, man ist vorbereitet und es sollte ja Impfstoffe und Medikamente und so Sachen müssten ja rechtzeitig vorbereitet werden. Ist das wirklich so oder ist da auch ein Problem noch zu sehen im Pandemievertrag?
Ja, da sind nicht nur ein Problem begraben, da sind hunderte Pro begraben. Na, die Vorbereitung und alles hat natürlich immer einen Funken Wahrheit. Das ist alles logisch und gut und nichts dem einzuwenden. Die Problematik ist, wie es umgesetzt wird und wie der Inhalt natürlich ist. Und wir sehen jetzt, also es wird auf die globale Ebene gehoben. Vieles, was national noch korreliert werden hätte können während Corona, wird auf die globale Ebene gehoben. Und damit etablieren wir ein Wirtschaftssystem, eine Infrastruktur, die auch nicht mehr abzubauen ist, so einfach. Also Wenn die WHO jetzt die Kompetenzen, also die erhält umfangreiche Kompetenzen im Zusammenspiel jetzt aus unserer Perspektive aus Österreich gesehen mit der Europäischen Union, die dann der stärkste Partner dieses Pandemieabkommens wird, wenn es denn tatsächlich einmal in Kraft treten sollte. Das ist Gott sei Dank noch in weiterer Zukunft. Aber die WHO kann zum Beispiel die Allokationen, also den Bedarf der Impfstoffe, der Diagnostika und so pro Ländern zuteilen. Also diese Mechanismen sind jetzt schon vorhanden bei der WHO, aber sind quasi mehr oder weniger ganz freiwillig oder ohne rechtlichen Unterbau. Und das wird alles legitimiert. Und was das Kritischste ist an diesem Pandemievertrag oder der zentrale Punkt ist dieser Beteiligungsmechanismus für Krankheitserreger, dass die Staaten einspeisen in ein System von genetischen Sequenzen und die Pharmaindustrie bedient sich aus dieser Einspeisung von der genetischen Sequenzen, um Produkte herzustellen und muss dafür, um Anteil an diesen genetischen Sequenzen erhalten zu können, 20% der WHO abtreten und 10% zu sehr fairen Preisen. Das klingt alles vom Ansatz her eigentlich ganz vernünftig, aber es hängen damit ganz viele Probleme zusammen, weil das System ist an sich intransparent. Also man muss vorher ein bisschen ausholen und die WHO verstehen. Wenn man die WHO, die Funktions, wie die WHO funktioniert, versteht, dann kann man sich vorstellen, wie dann dieser Mechanismus funktionieren wird. Oder man kann sich eigentlich nicht mehr vorstellen, wie das funktionieren kann. Weil die
Vielleicht
WHO
erzählst du
hat.
uns dann, wie diese WHO funktioniert. Machen wir jetzt eine Musikpause, kurz einmal die Köpfe rauchen vielleicht schon. Es ist wirklich ein interessantes Thema, aber auch sehr vielfältig, umfangreich. Machen wir mal einen Song, Alvaro Soler, hast du dir gewünscht. Hier kommt er mal als erste musikalische Untermalung, El Mismo Sol.
Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Ja, das ist die sonnige Musik hier auf Radio Soul. Erste Wunschplatte für Dr. Silvia Behrendt. Sie ist bei mir heute zum Thema Informationen zur geplanten WHO, zum geplanten WHO-Pandemievertrag. Und ja, wir haben gehört, also ich habe zum Beispiel jetzt eine Hörerreaktion. Hier wird gesagt, ich finde die Aktion der WHO großartig, eine länderübergreifende Koordination, wenn eine Pandemie wieder ausbricht. Und laut ORF kann man aber durch den Vertrag auch keine Nation zwingen. Ist das so? Können die Nationen gar nicht gezwungen werden, dass sie eine Pandemie mitmachen, wenn es von der WHO ausgerufen wird, sozusagen?
Naja, das ist naja. Das erfordert eine vielschichtige Antwort. Also erstens mal ist ein internationaler Vertrag immer eine Bindung eines Staates zu einem bestimmten Thema. Sonst braucht man ja keinen Vertrag zu unterschreiben, wenn man sich nicht zu einem bestimmten Thema binden möchte. Also das ist mal das Erste. Das Zweite ist natürlich der Verpflichtungsgrad, der dann in den einzelnen Artikeln drinnen steht. Und wenn man den WHO-Vertrag analysiert, also den Text, der bis jetzt vorliegt, variiert der tatsächlich sehr stark zwischen wenig verpflichtend, stark verpflichtend, aber dann wieder mit ständigen Berichten, die vorzulegen sind. Also die Überwachung, wie das eingehalten wird, das gibt es dann natürlich schon und bewegt natürlich ein Land dann auch im Gleichschritt mitzuziehen. So, jetzt hat aber Österreich sich freiwillig entschieden, daran teilzunehmen im Gleichschritt mit der Europäischen Union, weil wir natürlich de facto gebunden sind. Es liegt auch ein Ratsbeschluss der Europäischen Union mittlerweile vor, der jetzt noch mal kurz durchs Parlament ging und seit eineinhalb Wochen oder so quasi angenommen wurde, der die Staaten nicht verpflichtet, aber also quasi verpflichtet anzunehmen. Also wir hatten sowieso das Problem, dass die Kommission verhandelt hat. Also wir sind hier in einem sehr vielschichtigen Problem in Österreich, von wegen, die Staaten sind frei. Also es steht tatsächlich drinnen, die Staaten sind frei, und es steht auch eine sehr interessante Wendung drinnen, die ist dann belassen worden, über die muss man wirklich schmunzeln, dass die WHO keinerlei Macht erhält, in Artikel 22 irgendetwas auszurufen, einen Lockdown zu initiieren. Ja, das steht nämlich in den anderen Vertrag drinnen, in den internationalen Gesundheitsvorschriften. Also Sie können das im Pandemievertrag natürlich so locker reinschreiben, weil in den internationalen Gesundheitsvorschriften, da geht dieser Mechanismus schon, wenn er auch Empfehlung heißt, steht auch dann in den internationalen Gesundheitsvorschriften drinnen, wenn man gegen eine Empfehlung widerspricht, dann muss man sich begründen, warum man widerspricht und wieso und weshalb. Also ja, de facto ist es halt eine Pflicht, wie im medizinischen Bereich viele Leitlinien und Guidelines immer eine Verpflichtung sind. Also das ist das eine. Und das andere ist, ja, es ist gut, dass die WHO für uns sorgt, für jeden ist gesorgt. Aber das führt natürlich dazu, dass wir ein Gesundheitssystem bekommen, das nicht mehr auf das Individuum schaut. Also der Mensch und auch die Staaten haben unterschiedliche Verteilungen der Krankheitslasten. Also das sah man ganz schön während Corona, dass die Impfstoffraten und auch die Corona war ja eine Erkrankung, die für die jungen Gesunden relativ unproblematisch war und für die Bevölkerung mit Komorbiditäten und mit älterer Bevölkerungsanteil natürlich viel weniger einfach war. Und da haben natürlich die Entwicklungsländer einen großen Startvorteil und hatten eigentlich so gut wie gar keine Probleme, mussten aber diese Impfstoffe zu den gleichen Quoten annehmen. Und die haben aber echte Gesundheitsprobleme, Malaria zum Beispiel, Tuberkulosis. Und da sind, also das sieht man auch ganz schön in den öffentlichen Berichten, ist alles verfügbar, da sind diese echten Gesundheitsprobleme, die Gelder nicht nur rückläufig, sondern dramatisch eingebrochen mit dramatischen Gesundheitskonsequenzen in diesen Ländern. Und das wird jetzt, dieses System wird etabliert immer. Es ist einfach so, und das ist auch ein berechtigter Vorwurf, es ist eine Industrie-Nationen-Problematik, die Pandemievorsorge, also nicht Problematik, sondern es wird forciert von den Industrieländern mit den Profiteuren, globale Pharma der Industrieländer. Und das alles spiegelt sich in den Abkommen wider. Wenn ich jetzt mich freue, dass mir die WHO so und so viele Impfstoffe zuteilt, dann ist das schön, aber dann muss das halt auch ordentlich hinterfragt werden. Und dann muss man auch fragen, wie kommt denn die WHO zu diesen Verteilungsschlüssel und wie kommt die WHO zu diesen Pharmafirmen? Warum wurde welche Pharmafirma welche Zulassung gewährt? Weil es gibt ja viele Bewerbungen, aber wir werden nie erfahren, wie viele Bewerbungen es gibt für die Marktdossiers, also für die zum Beispiel Impfstoffe, die entwickelt worden sind und nur ganz wenige schaffen den Erfolg. Und dann fragt sich, vielleicht gibt es ja keine Transparenz bei der WHO und es gibt keinen verwaltungsrechtlichen Unterbau, der ein Gleichberechtigungsrecht oder sonst was einführen würde. Also wir haben null Transparenz, es heißt auf juristischer Fachsprache Immunität und gar keine Rechte, die wir anwenden. Also die WHO hat keine Rechte anzuwenden, außer ihre internen Statuten. Und wenn das nicht angewandt wird, was jetzt oft der Fall war in letzter Zeit, dann passiert einfach gar nichts.
Habe ich so richtig rausgehört? Also auch in der Pharmabranche werden dann Firmen zum Zug kommen, die Vertrag haben mit der WHO und kleinere Pharmafirmen, die werden da gar nicht zum Zug kommen. Also die mittelständische Pharmaindustrie, die würde dann wegbrechen oder würde damit ausgeschlossen werden? Oder
Naja, das ist
kann
einfach
man
die
das so
logische
sagen?
Konsequenz. Wenn wir, also wir haben schon noch die nationalen Arzneimittelbehörden, da gibt es auch den regulatorischen Unterbau. Wir haben aber einen sehr starken Fokus auf einem Mechanismus, den die WHO, ich sage es immer ein bisschen überspitzt, erfunden hat, also der meiner Meinung nach nicht mit ihrer Tätigkeit und mit der Verfassung im Einklang steht. Der heißt Emergency Use Listing Procedure. Und diese wurde benutzt für alle Staaten, die keinen regulatorischen Mechanismus hatten, diese Impfstoffe auszurollen. Also da ist die WHO eingesprungen, vorgeprescht und hat gesagt, okay, wir empfehlen es und die Staaten, die so Mechanismen nicht haben zur Untersuchung der Impfstoffe, die können von unserer Empfehlung das annehmen. Also das ging dann eins zu eins von Empfehlung in quasi Verpflichtung über. Und es wird auch von den ganzen Arzneimittelbehörden als quasi Empfehlung der WHO gewertet, auch von den Pharmafirmen selbst in Publikationen. Also wir haben wirklich viel recherchiert dazu. Und wenn man diese Mechanismen anschaut, steht im Detail, dass kein pharmazeutischer Produzent irgendwelche wettbewerbsrechtlichen und sonstigen Möglichkeiten hat der Nachprüfung. Und es steht auch drinnen, was für uns Menschen ganz interessant ist, sie sind nicht haftbar, die WHO, für irgendwelche Nebenwirkungen, Todesfolge oder sonst was. Also das sieht man einfach. Wie gefährlich so ein System ist, wenn das immer weiter von der Verantwortungsebene der Staaten entfernt wird, weil es schon schwer genug ist, an die EU oder an die Europäische Arzneimittelagentur Verantwortungsebenen einzuführen. Also auch die sprechen jetzt nicht mit dem Bürger, während ich natürlich in Österreich viel eher oder im nationalen Raum viel eher eine Bindung habe, eine Korrelation.
Ich glaube, die meisten Menschen haben deswegen Sorgen, weil es hier um eine Machtkonzentration geht und auch Machtmissbrauch dann natürlich Tragweite hat. Und es geht auch um diese Ethikfrage des Grundrechts der Selbstbestimmung, vor allem im gesundheitlichen Bereich, dass ich selbst bestimmen kann, ob ich medizinisch behandelt werden möchte oder nicht. Und das sind lauter so wichtige Fragen, die uns bewegen. Ich würde sagen, wir machen noch einen Song jetzt und schauen dann noch einmal rein, was wir vielleicht machen können, dass wir alle damit leben können und wie ein Mechanismus ausschauen sollte oder vielleicht welche Bestimmungen besser wären in einem Pandemievertrag, als die jetzt dabei sind, okay?
You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up, like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the all you need is faith,
but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, if you believe, you can do anything, you can do anything, you can do anything if you believe. If you believe, you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe.
If You Believe, Strive to Be, war das hier auf Radio Soul featuring Patch Crow. Schöne Nummer. Warum hast du dieses Lied ausgesucht, Silvia?
Ein Lieblingslied meiner Kinder.
Ah, super. Ja. Sehr schön ausgewählt. Ja,
wir wollen natürlich in die Berge versetzen, wenn man gemeinsam, also das soll schon auch ein bisschen natürlich zeigen, dass wir mehr schaffen und mehr gemeinsam stehen zueinander, wie globalistisches Denken.
Auch in das Gute glauben, also das ist auch der Inhalt dieses Textes von dem Lied, aber es gibt, wie gesagt, in diesem Zusammenhang mit der WHO so viele also Argwohn und man glaubt oder man hat Angst davor, dass dieser Machtmissbrauch speziell deswegen eingeführt wird, jetzt nicht aus einer bösen Absicht heraus, sondern möglicherweise einfach nur aus wirtschaftlichen Gedanken. Und du hast so gesagt, ein Stichwort für mich vorhin, ein pandemisches Wirtschaftssystem wird da etabliert, und wenn man so etwas etabliert, dann forciert man ja sogar, unterstützt man ja sogar ein System, das auf Pandemien oder Katastrophen ausgerichtet ist, dass dann wirtschaftlich auch ein Mechanismus, ein Motor anläuft, der Eigeninteressen hat, und ist dann vielleicht das Wirtschaftsinteresse stärker als das Interesse an einer echten Gesundheit, oder wird die Weltgesundheit sozusagen nur als Mäntelchen über die Wirtschaftsinteressen gestülpt, sozusagen. Vielleicht kannst du uns da jetzt in den Zusammenhang bringen, wie diese WHO wirklich funktioniert und warum es relativ realistisch ist, dass sehr viel diese Wirtschaftsinteressen im Vordergrund stehen.
Ja, ich glaube, das kann man leider schon so bestätigen, dass sich das System relativ weit entfernt hat von dem, wie es aufgesetzt worden ist. Dass einfach die internationalen Organisationen, das gilt überhaupt für eine Vielzahl internationaler Organisationen, die sie weit entfernt haben von dem Mandat, das sie ursprünglich hatten, die gesamte UN-Familie mit dem Global Compact. Aber die WHO ist natürlich an der Vorfront und ich würde sagen, fast die Vorzeigeorganisation einer globalistischen Organisation, die mehr Macht und weniger menschenorientiert und individuenorientiert steht. Es hat tatsächlich eine sehr, würde ich sagen, dramatische Wende gegeben mit der Amtseinführung damals von Dr. Tedros 2016/17. Hat er sofort er ist ja derzeit in der zweiten Amtsperiode, und während der ersten Amtsperiode hat er sofort eine Transformationsagenda ausgerufen, und zwar um die WHO stärker am Ende des Tages privatwirtschaftlich auszurichten und stärker an die Privatwirtschaft zu binden. Und es ist auch so, diese ganzen Probleme, also diese ganzen Krisen, die ausgerufen werden, diese ganzen Bedrohungen, es wird ja eben ein neuer Krankheitserreger als Bedrohung, als Risiko eingestuft. Die lassen sich nach der Logik der WHO und dieser globalen Gesundheitssicherheit, heißt das Schlagwort eigentlich, lassen sich nur lösen mit privaten Partnern. Also das sieht man auch im Pandemie-Wirtschaftsvertrag, besser ist, man spricht vom Pandemie-Wirtschaftsvertrag, dass private Partner sind der Schlüssel zur Lösung. Und weil sie ja der einzige Schlüssel zur Lösung sind, weil das sind ja in dieser Denkweise, der militärischen Denkweise, ist ja ein Krankheitserreger, ein Risiko oder ein Angriff. Und die Verteidigung, die erste Linie der Verteidigung, die Impfstoffe, also wir haben ja diese Schlagzeilen alle im Kopf und diese falsche Terminologie im Kopf, die das vom medizinisch Neutralen ganz weggebracht hat in ein wirklich angstorientiertes, sicherheitsfokussiertes System. Und da hat sie die WHO, also durch diese privaten Zuwendungen, die sie bekommt, also das sind ja über 80% sind ja bezahlte Aufträge. Also man muss, glaube ich, auch die Sprache ein bisschen nachschärfen. Bezahlte Aufträge, es ist Auftragsarbeit. Also bei allem, was die WHO an Output hat, ist ein Vertrag im Hintergrund, der natürlich nicht offengelegt wird. Und dieses Drama jetzt um die Finanzierung der WHO, also wer das international ein bisschen verfolgt hat, in den letzten Monaten durch den Austritt der USA und jetzt auch den nächsten Austritt wahrscheinlich von Argentinien, extreme Verluste. Das wäre alles nicht zu korrelieren, wenn sie natürlich offen damit umgehen würden, dass sie reine Auftragsagentur geworden sind, was auch mit der Verfassung nicht in Einklang zu bringen ist und die beratende Funktion, die neutrale, damit ganz weggefallen ist und sie haben ja den Immunitätsschutz bekommen, dass sie ganz neutral außerhalb jeglicher politischen Einflüsse, Kriege, ihr Beratungsmandat zum Wohle der Weltbevölkerung ausüben können. Und wir haben ja noch immer weltweit keinen so großartigen Gesundheitsstandard wie wir hier in den Industrieländern. Also es ist ja vieles berechtigt, aber wenn es natürlich, wenn ich der Wirtschaft die Tür zum globalen Markt öffne, dann kann ich nichts anderes erwarten wie die Gier nach dem globalen Markt. Und wenn man ihnen, also wenn man den Verhandlungsverlauf des Pandemieabkommens, der war beeinflusst von diesen Stakeholdern und Partnern. Und wenn man auf die WHO-Homepage geht, liest man WHO and its partners, its stakeholders. Also es wird in einem Atemzug von den Partnern der WHO gesprochen, die immer private sind. Und damit muss man auch die Mitgliedstaaten oder insbesondere die Mitgliedstaaten anklagen eigentlich, die die WHO einfach nie kontrollieren. Also es gibt keine Kontrolle durch die Mitgliedstaaten und jetzt werden Sie die Hörer wundern. Es gibt auch keinen Untersuchungsprozess für den Generaldirektor. Also der WHO verfügt über aber knapp 10.000 Angestellte, also eine riesige Organisation auf drei Ebenen, sagt man. Genf, dann die regionalen Organisationen, das sind dann sechs Regionalorganisationen und dann gibt es noch ganz viele Länderbüros, das sind knapp 150. Und jetzt hat diese Organisation für ihren Chef keine Möglichkeit, ihn zu untersuchen, sollte mal irgendwas festgestellt werden, weil die Mitgliedstaaten noch immer darüber streiten. Also eine Ineffizienz und eine eigentlich Korruptionsanfälligkeit höchsten Grades. Es gibt nicht einmal Rechte, die man anwenden kann, außer ein paar interne Statuten. Und so ein Machtkonstrukt für Private zu öffnen, also da muss man, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen, wie falsch das ist. Da kann sich jeder Hörer gerne selbst weiterdenken, was da passiert. Und man sieht es ja auch an den Profiten der Pharmaindustrie während Corona, was da passiert ist. Also, oder an überhaupt Globalisten. Und man darf da nicht vergessen, also es sind ja so Sachen passiert wie Infodemic Management, also die Missinformation. Es gibt ja nicht nur die wirtschaftliche Seite, es gibt auch nur die inhaltliche Seite, die beeinflusst wird. Und auch die Steuerung, dass das, was die WHO sagt, richtig ist. Das nennt man Miss- und Desinformationspolitik und die Verhaltenssteuerung der Bevölkerung, die implementiert wird in diesen Verträgen. Und das ist alles so schwer mit dem demokratischen, freiheitlichen System zu vereinen, das wir kennen und mit unseren menschenrechtlichen Garantien, dass man wirklich sagen muss, dass der Vertrag nicht angenommen werden darf unter den derzeitigen Bedingungen.
Ich spiele mein Lied noch und dann machen wir den Abschluss dieser Sendung nach diesem Lied. Du hast hier Obros ausgesucht. Habe ich noch nie auf Radio Soul gespielt. Warum gerade Obros? Das ist eine deutsche Band, glaube ich, oder?
Das ist eine deutsche Band, eine christliche deutsche
Ja.
Rap-Band, die vor kurzem Reit Schuster drüber geschrieben, weil es ist, scheint zu katholisch zu sein. Ist
Okay.
christlich-katholisch. Ja, aber es ist spitze und das Lied, muss man wissen, wurde für einen Krebskranken geschrieben, der ist schon ein bisschen älter sogar, mit dem sind sie, glaube ich, recht bekannt worden. Ja, das war sein sozusagen Geschenk an ihn.
Okay, dann hören wir uns das jetzt an. Und ich finde, christliche Werte, die kann man ruhig vertreten in Europa, in unserem Land, in unserem Kontinent. Und vielleicht kommen wir sogar noch nach diesem Lied auf diesen Punkt, dass ja auch der Mensch ein ganzheitliches Wesen ist und nicht die Gesundheit auch von anderen Faktoren abhängt als nur von medizinischen Eingriffen. Also da gibt es
Ja.
sicher auch noch viele Bereiche, die wir auf jeden Fall mit ins Kalkül ziehen sollten.
Ich weiß noch die Nacht, dass ich dachte, mein Gott, bitte nimm mich jetzt heim. Mich jetzt heim. Ich weiß noch den Tag, als ich wusste, ich schaff das hier nicht mehr allein. Mehr allein. Ich halt mich an deinem Versprechen fest, dass du mich niemals zerbrechen lässt. Warum fühle ich mich, als wärst du nicht hier? Doch wenn ich mich an alles erinnere, dann weiß ich, du hältst mich für immer. Und meine Zukunft ist sicher bei dir. Yeah. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah. Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt, du bist real life. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah. Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt, du bist real life. Das ist real life, vielleicht hab ich nicht mehr viel Zeit, in der ich noch hier bleib. Was ist das, was dann von mir bleibt? Vielleicht kommt nach diesem Leben erst das real life. Aber wer hält mich, wenn alles zerbricht? Wenn alle Träume sterben und mein Körper mich zerfrisst? Wenn am Ende alles anders kommt als gedacht, dann geb ich trotzdem nie auf, du bringst mich durch die Nacht. Danke, Vater. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah. Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt, du bist real life. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah. Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt, du bist real life. Und wenn ich dann meine Kräfte verliere, meine Kräfte verliere, war nichts umsonst, bin zu Hause bei dir, endlich bei dir. Egal was auf uns zukommt, weder hoch, weder tief, nein, wir haben keine Angst, können uns sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, wir sind in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah. Egal was auf uns zukommt, du bist das, was bleibt, du bist real life.
Rise your sun, get your show. Das gibt's nur auf Radio Soul, deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office@radiosoul.at.
This is the greatest show. Ja, in dieser heutigen Show ist heute mit dabei Frau Dr. Silvia Behrendt zum Thema Information zur geplanten WHO, zum Pandemievertrag. Und ja, wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendung fast angelangt. Du hast selber eine Agency gegründet. Was ist da, was steckt da dahinter? Welcher Gedanke? Und was könnte man tun? Was wäre jetzt angesagt, um Gefahren abzuwenden von Machtmissbrauch oder wirtschaftlichen Übergriffen, gesundheitlichen Übergriffen auf das Individuum Mensch, dass der Mensch auch wirklich in seiner Selbstbestimmung bleiben darf und kann, weil ja jeder Mensch sowas von individuell ist und auch natürlich in Krankheitsfällen auch individuelle Maßnahmen getroffen werden sollten, immer nach dem eigenen Wunsch. Was meinst du und was ist so dein Engagement derzeit gerade?
Genau, ich habe das damals gemacht, um einen Gegenpunkt zu setzen zu dieser Gesundheitssicherheit. Also auf Englisch sagt man Global Health Security. Und das ist eigentlich das Konzept, das sowohl in diesen internationalen Gesundheitsvorschriften als auch im Pandemievertrag verwirklicht ist. Und deshalb ist es auch, ist eigentlich besser, man spricht über dieses Konzept der Gesundheitssicherheit und die Probleme, weil es sind immer die gleichen Wurzeln. Dieses Top-Down-Technokratische über alle drüber, immer diese Angstmechanismus und eigentlich die Grund- und Menschenrechte werden mehr oder weniger verletzt bei diesem System. Und es geht auch immer um die Einbindung der Privaten. Und zu all dem gibt es eigentlich den Gegenentwurf. Das ist eigentlich nur unsere Rechtsmechanismen in den Vordergrund gestellt und das Individuum in den Vordergrund gestellt, weil globale Gesundheit ist öffentliches Gesundheitswesen woanders, so kann man es beschreiben, und muss damit immer den Menschen dienen. Also es muss ja das globale Gesundheitswesen muss ja nicht den Pharma-Profiteuren dienen, sondern am Ende des Tages auch einen Mensch in Afrika, auch einen Mensch in Asien und auch einen Mensch in Europa. Damit braucht der Mensch als erster Schutzschranken. Und da wäre einfach das Allerwichtigste, dass man das verbrieft bekommt. Das ist ein großes Anliegen. Freiheit, Nein zu sagen, ohne Repressalien zu einer medizinischen Behandlung. Also wenn jemand, und das haben wir auch schon, das ist ethisch schon diskutiert worden, oft bei älteren Menschen oder bei schwer Verletzten, wie weit geht diese Fürsorge? Aber es muss auch bei diesen Routinen, wie zum Beispiel jetzt, was als eine einfache Impfung aussieht, ist vielleicht doch viel komplexer in Wirklichkeit. Und da muss ein Mensch die Freiheit haben zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Und ich möchte auch keine Negativstellungen haben, wie wir zum Beispiel den Lockdown für Ungeimpfte hatten. Sowas darf nicht mehr vorkommen. Und da ist das Recht eigentlich dafür verantwortlich, wieder eine Rechtsstruktur zu schaffen, die das den Menschen ermöglicht. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass auch eine Entflechtung braucht der Arzneimittelbehörden, besonders der großen wie der EMA und natürlich ganz besonders der WHO. Das wird dann bedeuten, die Immunitäten aufzuheben teilweise für die Entflechtung zwischen Pharma. Also das heißt, wenn die Qualität der Pharmazeutika nicht korrekt ist, dann selbst wenn ich mich entscheide für Impfung, jeder möchte gesund bleiben und Effizienz. Und das ist eben die Problematik, dass wir derzeit so große Verflechtungen haben, die eigentlich immer stärker werden und die dieser Pandemievertrag auch forciert. Das heißt, wir müssen auch ein Bewusstsein aufbauen für diese Entflechtungen der Arzneimittelbehörden. Und dann muss auch dieses System, diese Angstmache gestoppt werden. Diese Terminologie muss wieder, die wirklich aus dem Sicherheitsbereich kommt, ins öffentliche Gesundheitswesen eingeschleust wurde, die muss wieder zurückgebaut werden. Also wir haben epidemiologischen Wortschatz, den können wir verwenden, einen medizinischen Wortschatz, den können wir verwenden, aber das ist wirklich eine Hetze, die gemacht worden ist mit Wörtern und Angstbegriffe, die Medien geschürt haben, die alle aus diesem globalen Gesundheitssicherheitsdenken herauskommen. Und da versuchen wir einfach das Gegenkonzept mit Verantwortung zu steuern Und dass sobald ich verantwortungsvolles Gesundheitswesen oder Gesundheitspraktiken entwerfe, bedeutet es natürlich auch immer, dass die industriellen Partner Verantwortung für ihr Tun übernehmen müssen. Und dann kann es auch nicht sein, dass in einem verantwortungsvollen Gesundheitswesen nur der Steuerzahler und der Impfgeschädigte geschädigt bleiben. Das ist natürlich dann alles in einer Person vereint. Steuerzahler und Impfgeschädigte, er zahlt für seinen Schaden, er kriegt einen minimalen Anspruch für seinen Schaden und hat auch noch seine Steuern dafür aufgewendet. Und da muss es einfach das muss wieder zurückgehen zur Industrie und damit hat man auch ganz viel wieder ausgeschlossen. Also da ist viel das Trial and Error, also Versuch und Scheitern an der Bevölkerung ausprobieren. Das ist, glaube ich, kein gesundes, verantwortungsvolles Management. Und gegen das müsste man ankämpfen und soll man ankämpfen und das hätte in diesen Pandemievertrag rein gehört. Also es hätte ganz viel zu regeln gegeben. Ja, es gibt immer eine neue Chance, aber wir sehen jedenfalls, das Gegenteil ist derzeit der Fall.
Ich finde es sehr lobenswert, dass du dir so viel Zeit nimmst, ehrenamtlich eigentlich in dieser Sache dich zu engagieren. Und um jetzt am Ende vielleicht zu einem Fahrplan zu kommen, idealerweise wäre es dieser, ich würde mal sagen, mit dem Begriff human orientierten Ansatz, diese Punkte, die schon teilweise ausgearbeitet sind, sozusagen mit einzubringen und erst dann, wenn die auch mitgesichert sind in diesem Pandemievertrag, dass man dann erst als Staat, als Regierung zustimmt, dass man da jetzt mal noch eine Handbremse zieht. Gibt es noch Möglichkeiten, irgendwo die Handbremse zu ziehen? Es schaut so aus, als würde der Zug rollen.
Ja, ganz faktisch gesehen. Also es wird ja jetzt noch ein Jahr lang weiterverhandelt. Dass in diesen Verhandlungstext jetzt alle diese Aspekte reinkommen, das bezweifle ich jetzt rein realistisch gesehen. Man kann aber immer einen neuen Vertrag, also es gibt ja hunderte von internationalen Verträgen, also auch dieser Vertrag wäre möglich und hätte eben Notwendigkeit global und wer weiß, vielleicht auch die Dynamik des USA-Austritts hat viel bewirkt jetzt in der WHO und bewirkt, glaube ich, bei den Arzneimittelbehörden hoffentlich viel, viel mehr Richtung Sicherheit, aber es gehört die Arzneimittelsicherheit gestärkt, der Mensch gestärkt in seinen Rechten und auch die Balance zwischen öffentliche Gesundheitsvorsorge und autonome Bestimmung, wie weit geht mein Gesundheitsschutz und wie weit darf ich das selbst bestimmen, all das gehört geregelt, samt der gesamten wirtschaftlichen Dynamiken, die im Hintergrund stehen. Ja, also ich denke, ein neuer Vertrag wäre gut geraten, weil jetzt natürlich der Zug eben oder die Prämissen dieses Vertrages beruhen auf einem Konzept, das dem öffentlichen Gesundheitswesen eigentlich widerspricht, so wie es vernünftig wäre.
Was können wir jetzt noch tun? Es gibt Petitionen, könnte man, was spricht dagegen, dass die Regierung jetzt aussteigt? Wahrscheinlich das, dass sie eine der wenigen sind, aller Mitgliedstaaten, die so denken und damit eigentlich sich nicht in einer Komfortzone bewegen in diesem Gremium, oder? Was meinst du?
Genau.
Die sind irgendwie auch ideologisch dann, ich möchte nicht sagen gleichgeschaltet, aber zumindest versuchen sie sich anzupassen, oder?
Genau, sie müssten, also Österreich müsste, die Regierung müsste beschließen, die globale Sicherheitsideologie, die es am Ende des Tages ist, einen neuen Akzent zu setzen. Entschuldigung, jetzt müssen wir öffnen. Einen neuen Akzent zu setzen und sich dagegen auszusprechen, aber hier haben wir das Problem, dass alle im Gleichstrick gehen und dass die Europäische Union sehr klar vorgibt, was Sache ist. Und das werden wir auch beim Pandemievertrag noch wirklich stark zu spüren bekommen, dass die EU uns viel, viel mehr vorgibt, wie wir selbst bestimmen können, in sehr vielen Aspekten. Und ja, Österreich wäre frei, ein freies Land, könnte frei entscheiden und seine Bevölkerung befragen zumindest. Das wäre schon einmal der Schritt in die richtige Richtung und auch aufklären, wie es tatsächlich ist, weil wenn die Immunitäten nicht diskutiert werden und totgeschwiegen werden, dann ist es, wie es derzeit passiert, ist das eine dramatische Auswirkung, weil wenn ich natürlich der Bevölkerung mitteile, dass auf globaler Ebene keine Wettbewerbsgesetze, keine Monopolgesetze oder sonst was gelten, auch also gar keine Steuerlasten gelten, dann wird das die Bevölkerung schon wundern. Und das stellt natürlich dann eine schwerwiegenden Verletzung nationaler Rechte dar. Aber für das muss die Diskussion erst eröffnet werden. Das ist eben die Problematik.
Haben wir die Zeit dafür noch?
Naja, die Zeit hätten wir immer, weil ein Staat ist immer frei, wie es hier eben garantiert steht. Und das ist auch die offizielle Linie. Ein Staat ist immer frei und wird nicht gezwungen. Deshalb kann jederzeit aus allem austreten. Aber die Realpolitik ist halt die Frage, inwieweit man aus der Realpolitik ausscheiden kann. Aber man kann. Die USA ist natürlich ein großer Hegemon, oder wie man das umschreiben will, also kann natürlich viel mehr wie ein kleineres Land, aber nichtsdestotrotz, die Slowakei ist ein mutiges Beispiel. Derzeit ist die Slowakei, wird sich widersprechen, wird den Pandemievertrag nicht annehmen und die internationalen Gesundheitsvorschriften auch nicht annehmen. Also es gibt schon kleine Staaten, die sich dem widersetzen und die haben einen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Werden auch gut informiert. Die Bevölkerung wird auch tatsächlich fair informiert. Und ja, mal sehen, ob das in Österreich auch möglich ist. Aber durch Ihre Sendungen werden diese Informationen, die sonst nicht durchdringen, wesentlich bekannter. Herzlichen Dank.
Ja, ich sage auch herzlichen Dank für die Zeit und dass wir heute über das Thema sprechen konnten. Ja, Aufklärung ist wichtig, Kommunikation ist wichtig, die unterschiedlichen Standpunkte sich anschauen. Und zum besten Wohl des Planeten, würde ich sagen, und der Menschheit und nicht nur für die Wirtschaft. Danke für dieses Interview, Silvia. Und danke. Ja, musikalisch auch gleich dazu das Lied Thank You. Ciao.
Ciao.
Thank you. For the pain that you made me feel, thank you. Even though you done me wrong, I wanna thank you still.
Hey, never comes a day
when I don't think about you.
Hey, never comes a day
that I wanna live without you.
Hey, never comes a day
and I always be grateful.
Hey, it never goes away.
Yeah, I wanna thank you. For the time that you cut me down, thank you.
Aye, aye.
For every single time that you stood your ground, thank you.
Mm-hmm.
For showing me some things just ain't real, thank you. Even though you done me wrong, I wanna thank you still.
Hey, never comes a day
when I don't think about you.
Hey, never comes a day
that I wanna live without you.
Radio Soul. The All-in-One Solution for Entertainment.
Radio Soul. Talk of Town. Menschen mit Botschaft.